SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Florian Mayer, guten Abend. Der Milliarden-Euro schwere Flüchtlingsdeal zwischen der EU und dem Libanon ist unter Dach und Fach. Wir schauen drauf. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Sparpläne, die die Bundesministerien bis heute Abend 18 Uhr beim Bundesfinanzminister abgeben müssen. Und im Saarland landet der erste Corona-Testbetrüger vor Gericht. Auch das Thema in der SR-Info Bilanz am Abend. Die Flüchtlingspolitik der EU hat erneut einen Deal mit einem Nicht-EU-Land hervorgebracht. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist dafür heute extra in den Libanon gereist. Das Ergebnis erinnert stark an das Abkommen, das damals Kanzlerin Merkel mit der Türkei ausgehandelt hatte. Weil über den Libanon viele Syrerinnen und Syrer aus ihrer Heimat vor Krieg und Armut geflohen den Weg nach Zypern, also in die EU suchen, soll der Libanon jetzt zum Puffer werden. Im Austausch gegen Milliarden. Mehr von Thilo Spanel.
Mehr als 1,5 Millionen Syrer und Syrerinnen halten sich laut offiziellen Berichten derzeit im Libanon auf. Die Geflüchteten aus dem Bürgerkriegsland leben häufig unter der Armutsgrenze. Unterstützung vom libanesischen Staat bekommen sie kaum. Und trotzdem sehen viele Libanesen sie als Bürde für ihr Land. Der libanesische Ministerpräsident Najib Mikati. Ich habe stets davor gewarnt, dass die Flüchtlingskrise nicht nur den Libanon belasten wird. Die Folgen treffen früher oder später auch Europa. Und dann wird diese Krise von einer nationalen zu einer internationalen Krise. Die Stimmung gegenüber Syrerinnen und Syrern im Libanon heizt sich seit Wochen auf. Der Auslöser: ein Mord an einem christlichen General der Armee, an dem laut offiziellen Angaben zwei Syrer beteiligt gewesen sein sollen. Für viele libanesische Politiker und konservative Medien ein Anlass, die Schuld für die vielen wirtschaftlichen und sozialen Probleme im Libanon bei den syrischen Geflüchteten zu suchen. Wir lehnen es ab, dass der Libanon für diese Geflüchteten zur neuen Heimat gemacht wird. Und wir fordern die EU auf, uns bei der Lösung des Problems zu helfen. Den syrischen Geflüchteten schlägt immer mehr Hass und Gewalt entgegen. Ein Grund, warum in den vergangenen Monaten Tausende den gefährlichen Weg von der Küste des Libanon über das Mittelmeer nach Zypern genommen haben. Der kleine EU-Staat ist nach eigenen Angaben mit der Situation überfordert. Um den Zustrom zu stoppen, ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammen mit Zyperns Präsident heute in die libanesische Hauptstadt Beirut gereist, um einen Flüchtlingsdeal zu unterzeichnen.
Today we discussed how we can strengthen.
Heute sprechen wir darüber, wie wir unsere politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit stärken können. Um unsere Unterstützung für den Libanon in dieser Situation zu unterstreichen, kann ich heute ein Finanzpaket in Höhe von 1 Milliarde Euro in Aussicht stellen. Diese steht dem Libanon bis 2027 zur Verfügung. Mit dem Geld sollen unter anderem die libanesischen Streitkräfte unterstützt werden. Schwerpunkt hier: Ausrüstung und Ausbildung. Darüber hinaus sollen das Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen im Libanon gestärkt werden. Dazu verpflichtet sich die EU, legale Wege nach Europa offen zu halten und Flüchtlinge aus dem Libanon in die EU umzusiedeln.
We will also look.
Außerdem wollen wir die Unterstützung der EU effektiver gestalten. Dazu gehört auch zu prüfen, ob eine sichere Rückkehr für die möglich ist, die freiwillig nach Syrien zurückkehren wollen. In Zusammenarbeit mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Der libanesische Ministerpräsident Mikati sagte in seiner Erklärung, viele Gebiete in Syrien seien inzwischen sicher. Dieser Darstellung widersprechen Menschenrechtsorganisationen allerdings immer wieder. Ob die finanzielle Unterstützung im Libanon aber wirklich dort ankommt, wo sie gebraucht wird und hinkommen soll, das ist aktuell fraglich. Im Libanon herrscht weit verbreitete Korruption. Deshalb glauben viele Experten und Beobachter, dass ein großer Teil der EU-Finanzhilfen am Ende in den Taschen der politischen Elite im Libanon versickert.
In nicht mehr ganz 26 Minuten ist die Frist abgelaufen. Dann müssen die einzelnen Ressorts innerhalb der Bundesregierung ihre Budgetpläne dem Bundesfinanzminister übermittelt haben. Wichtigster Punkt in diesen Plänen: wo wird wie viel gespart? Denn das war die deutliche Ansage von Finanzminister Christian Lindner. Denn nur mit entsprechenden Sparmaßnahmen im Bundeshaushalt lässt sich der auch für 2025 aufstellen, weil Steuererhöhungen oder neue Schulden ausgeschlossen sind. Mehr von Isabel.
15 bis 20 Milliarden Euro. So viel, schätzen Beobachter, müssen die Ministerien mit Blick auf das kommende Jahr sparen. Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Fest steht jedoch, es steht weniger Geld zur Verfügung als geplant. Finanzminister Lindner hat deshalb alle Ressorts dazu aufgerufen, entsprechende Vorschläge zu machen. Nur das Verteidigungsministerium ist davon ausgenommen. Die meisten anderen Ministerien müssen sich hingegen darauf einstellen, im kommenden Jahr weniger Geld ausgeben zu können. Und dieser Spardruck dürfte so manches Herzensprojekt der Ampelkoalition betreffen. Zum Beispiel dürfte es für die geplante Kindergrundsicherung nicht so viel Geld geben, wie sich die Grünen erhofft haben. Kürzungsvorschläge gibt es auch im Bereich Rente. So könnte zum Beispiel die abschlagsfreie Rente mit 63 gestrichen werden, fordert die FDP. Auch der Vorschlag, das Renteneintrittsalter anzuheben, steht im Raum. Die SPD wehrt sich dagegen. Am Sozialstaat wird nicht gerüttelt. Das betonte Bundeskanzler Scholz vor ein paar Tagen. Das Thema dürfte mit dem heutigen Tag nicht abgeschlossen sein. Bis in den Herbst hinein könnten sich die Diskussionen um die Aufstellung des Haushalts ziehen.
Und wir bleiben bei Bundeskanzler Scholz. Der hatte gestern zum Tag der Arbeit eine Videobotschaft veröffentlicht und darin die Rentendebatte aufgegriffen. Einer Forderung nach einem späteren Renteneintritt hat er da eine Absage erteilt. Warnte vor Verunsicherung durch immer neue Diskussionen darüber, das Eintrittsalter anzupassen. Genau diese Vorgehensweise sei aber der falsche Weg, sagt Hauptstadtkorrespondentin Sarah Beham in ihrem Kommentar.
Ich bin gerade 30 Jahre alt geworden, stehe am Anfang meines Berufslebens und mache mir Sorgen. Der Grund? Die Videobotschaft des Bundeskanzlers. Olaf Scholz warnt, mit immer neuen Debatten rund um das Renteneintrittsalter Menschen zu verunsichern. Das Gegenteil ist der Fall. Ich zumindest fühle mich verunsichert, weil nicht offen darüber debattiert, sondern nur kategorisch ausgeschlossen wird. Der Kanzler ist gegen die Rente mit 70 und hält am jetzigen Alter von 67 fest. Doch gerade Scholz, der in unsicheren Zeiten regiert, der wegen eines Krieges in Europa von einer Zeitenwende gesprochen hat, müsste wissen, nichts ist sicher, auch nicht die Renten. Das zeigen seit Jahren diverse Studien. Die Bundesagentur für Arbeit warnt, Fachkräfte fehlen. Die Babyboomer gehen in Rente, gleichzeitig sinken die Geburtenzahlen, während die Lebenserwartung steigt. Das bedeutet, immer weniger zahlen in die Rentenkasse ein, immer mehr beziehen immer länger Rente. Das System, auch Generationenvertrag genannt, kollabiert. Diese Rechnung kann nicht aufgehen. Scholz rechnet mit etwas anderem, Wählerstimmen, und zwar der älteren Generation. Er macht Versprechen, die für Ältere stimmen mögen, aber nicht für Jüngere wie mich. Das hat Tradition in der SPD. Siehe das einstige Wählergeschenk namens Riester-Rente, heute ein Vorsorgeflop. Politik für Jüngere sieht beim Kanzler hingegen so aus. Einblicke in seine Aktentasche auf sozialen Medien. Was darin fehlt? Ein langfristiger Plan für die Rente. Für Scholz ist es eine Frage des Anstands, wie er sagt, den wohlverdienten Ruhestand nicht streitig zu machen. Für mich ist es eine Frage des Anstands, ehrlich zu sein, denn die Rente für alle mit 67 auf ewig, das ist schlicht nicht zu finanzieren. Ich will Klartext, ich will Konzepte, alles andere verunsichert und macht im schlimmsten Fall Politik verdrossen.
Die Meinung von Sarah Beham. Seit 10 Jahren gibt es das bundesweite Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Seit dem Start wurden 50.000 Telefonate geführt. Es ist eine Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt, aber auch für Angehörige, Lehrkräfte oder Kita-Personal. Für alle, die sich Sorgen machen oder Fragen zum Thema haben. Vera Wolfskämpf berichtet.
Okay. Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Guten Tag.
Jeden Monat rufen 500 Menschen beim Hilfetelefon an. Viele, weil sie sich Sorgen machen um Kinder oder Jugendliche. Und es kann auch ein noch unkonkreter Verdacht sein, betont Silke Noack, die Leiterin.
Wenn Sie einfach nur in Anführungsstrichen komisches Gefühl haben, dann laufen Sie damit doch nicht zum Jugendamt oder zu der Polizei. Und was kann passieren? Sie machen nichts.
Im schlimmsten Fall leidet ein Kind dann weiter unter sexueller Gewalt. Das Hilfetelefon soll deshalb die erste Anlaufstelle für alle Fragen sein. Oft wollen Angehörige wissen, was sie tun können, wie in diesem nachgestellten Telefonat. Denn natürlich bleibt jeder Anruf anonym.
Was sie einfach dokumentieren, was sagt ihre Tochter?
Gar nicht großartig nachfragen, sondern das, wann sagt sie das und was hat sie gesagt.
Seit rund 3 Jahren gibt es auch eine Online-Beratung. Hier melden sich mehr als 200 Menschen im Monat über einen Chat oder per Mail. Beraterin Tanja von Bodelschwing sieht da viele Vorteile.
Vor allem glaube ich, dass man nicht aussprechen muss, was einem passiert ist und dass man über die Mails nachdenken kann, dass man auch über die Antworten nachdenken kann, sich Zeit lassen kann.
Die Beraterin erzählt, dass sich online mehr Jugendliche melden und viele Betroffene.
Viele sind akut betroffen durch sexualisierte Gewalt innerhalb der Familie. Und es gibt auch viele Jugendliche, die einfach was im Freundeskreis oder durch einen Partner, eine Partnerin erlebt haben, was hochgradig belastend ist oder war.
Viele bräuchten Hilfe, einzuordnen, was ihnen angetan wurde. Manche fragen danach, wie sie weiter vorgehen können. Für konkrete Schritte wird aber der Kontakt zu Beratungsstellen vor Ort vermittelt.
Da können sie erstmal als Mutter, als Angehörige hingehen und sich erstmal beraten lassen. Ja? Genau. Und dann mit ihrer Tochter.
Nicht immer sei es einfach, überall gute Ansprechstellen zu finden, sagt Silke Noack, Leiterin des Hilfetelefons.
Also wir haben natürlich nicht genug Fachberatungsstellen vor Ort. Das ist nach wie vor so. Und das ist, weil die einfach auch nicht gut finanziert sind und werden. Aber wirklich sexualisierte Gewalt kannst du nicht am Telefon beenden. Da brauchen sie eine Ansprechperson vor Ort.
Auch Kerstin Klaus sieht da die Politik in der Pflicht. Sie ist Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Neben Beratungsstellen sei mehr Fachwissen in Schulen, Kindergärten und Vereinen nötig.
Wir sind viel zu schlecht in der Schulung von Fachkräften. In der grundständigen Ausbildung findet das Thema sexuelle Gewalt nicht statt.
Zudem fordert Kerstin Klaus mehr Aufmerksamkeit. Alle müssten wissen, es kann in ihrer Umgebung betroffene Kinder und auch Täter oder Täterinnen geben.
Dann fangen wir an, anders hinzuschauen. Dann trauen wir uns ein Stück weit mehr auch nachzufragen.
Dabei unterstützt auch das Hilfetelefon als ein Baustein, um sexuelle Gewalt zu beenden.
Und dieses Hilfetelefon sexueller Missbrauch ist erreichbar unter 0800 22 55 530 und im Internet unter hilfe-telefon-missbrauch.de. Es gibt da Beratungen in 19 Sprachen und auch als Videoangebot für Gehörlose in Gebärdensprache. Damit ist es 17.42 Uhr. Sie hören die SR-Infobilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat heute einen Präventionsplan zu Suiziden in Deutschland vorgestellt. Was der beinhaltet, hören Sie gleich. Zuvor die Nachrichten mit Frank Hofmann.
Die deutsche Wirtschaft kommt nach Einschätzung von Experten nur langsam in Fahrt. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hat ihre Prognose für das Wachstum auf 0,2% gesenkt. Das ist der niedrigste Wert unter den großen Industrienationen. Erst im kommenden Jahr soll es mit 1,1% wieder nach oben gehen. Der OECD-Deutschland-Experte Grundke nannte als Gründe die Steuerpolitik und dass die Produktion in der energieintensiven Industrie hierzulande immer noch beeinträchtigt sei. Angriffe auf Mitarbeiter von Bahnunternehmen sind offenbar verbreitet. Nach Angaben der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG sagten in einer Umfrage fast 2/3 der Befragten, sie hätten in den vergangenen 12 Monaten Gewalt oder Anfeindungen erlebt. Mehr als 1/3 beklagte, mehrfach im Monat beschimpft worden zu sein. An der Online-Umfrage der EVG beteiligten sich knapp 4000 Zugbegleiter und Servicekräfte. Die EVG drohte mit Streiks während der Fußball-Europameisterschaft, falls sich die Sicherheitssituation nicht verbessern sollte. Das Deutsche Rote Kreuz im Saarland ist Ende April Ziel eines Hackerangriffs geworden. Wie der Landesverband dem SR mitteilte, versuchten die Angreifer, Rechenleistung abzuschöpfen, mutmaßlich um Bitcoins zu generieren. Der Versuch sei allerdings fehlgeschlagen. Auch seien keine Daten abgegriffen worden. Allerdings habe das Computersystem bis Mittwoch vergangener Woche neu eingerichtet werden müssen. Das Rote Kreuz war in diesem Zeitraum nicht über E-Mail zu erreichen. Die Tätigkeit der Wachen sei nicht eingeschränkt worden.
Wir kommen zu einem wichtigen, aber nicht einfach zu kommunizierenden Thema. Gerade in unserer Berichterstattung ist an diesem Punkt immer sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt. Es geht um Suizid. Mehr als 9000 Menschen nehmen sich in Deutschland pro Jahr das Leben. Mehr als 100.000 versuchen es. Zahlen, die in ihrem Ausmaß erschrecken und so mutmaßlich gar nicht bekannt sind. Auch weil über Tode durch Suizid aus mehreren guten Gründen gar nicht oder eben nur sehr zurückhaltend berichtet wird. Trotzdem ist es ein Thema, das die Aufmerksamkeit der Gesellschaft und Politik ganz besonders braucht. Prävention ist das Stichwort. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat heute eine entsprechende nationale Strategie vorgestellt. Was sie beinhaltet, sagt Ihnen Jan Zimmermann.
Einige Länder haben sie schon, eine nationale Strategie, um Selbsttötungen besser vorzubeugen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will jetzt in Deutschland nachlegen.
Über Suizid hört man wenig, das ist ein wichtiges Tabuthema und wir müssen das aus der Tabuszene herausholen.
Denn die Zahl der Menschen, die sich das Leben nehmen, ist hoch. Nach vielen Jahren des Rückgangs in den 80ern und 90ern veränderten sich die Zahlen zuletzt kaum. 2022 ist die Zahl wieder leicht angestiegen, mehr als 10.000 Menschen töteten sich selbst. Mit vielen verschiedenen Maßnahmen wollen Politik und Experten gegensteuern. Dabei geht es vor allem darum, Menschen mit einem hohen Suizidrisiko besser zu erreichen. Zum Beispiel mit Beratungsangeboten, erklärt Lauterbach.
Wir haben hier Hochrisikogruppen, das sind oft ältere Menschen, ältere Männer. Die kann man in Arztpraxen erreichen, die kann man in Krankenhäusern erreichen, in Pflegeheimen. Wir haben auch die Risikogruppe derer, die schon mal einen Suizidversuch unternommen haben.
Diese Menschen müssten nicht nur kurzfristig körperlich versorgt, sondern langfristig psychologisch betreut werden, so der SPD-Politiker. Auch viele junge Menschen seien suizidgefährdet. Experten fordern, Maßnahmen in den Mittelpunkt zu stellen, die wissenschaftlich belegt eine große Wirkung haben. Dazu gehört ein zentraler bundesweiter Krisendienst mit einer Notrufnummer, die immer erreichbar sein soll, fordert Ute Lewitzka von der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.
Wir haben die wunderbare Arbeit der Telefonseelsorge, über die Menschen erreicht werden können, in ganz unterschiedlichen Problemlagen und auch in Krisensituationen. Was fehlt, ist eine spezifische Rufnummer, die ganz genau adressieren kann, wenn jemand akut suizidal ist.
Eine weitere Maßnahme? Hochhäuser, Brücken, Türme, Gleisanlagen, also Orte, an denen sich Menschen häufig das Leben nehmen, schwerer erreichbar zu machen. Gesundheitsminister Lauterbach.
Der Laie sagt, also wenn dieser Ort jetzt nicht mehr möglich ist, dann gehen die Leute halt anderswo hin. Diese Brücke ist jetzt gesichert, dann gehen die anderswo hin. Das zeigt sich eben nicht, sondern es sind oft Kurzschlussreaktionen, die auf einen Ort dann auch fokussiert sind. Und wenn der Ort dann nicht zur Verfügung steht, fällt der Suizid aus.
Und Expertin Lewitzka betont,
es ist wirksam, jemanden, der sich das Leben nehmen will, davon abzuhalten, weil er mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht auf eine andere Methode ausweicht.
Dieser und weitere Schritte sollen mithilfe einer nationalen Kompetenz- und Koordinierungsstelle gebündelt, vernetzt und ausgewertet werden.
Was jetzt wichtig ist, dass in einer solchen Strategie auch eine klare Verantwortungsübernahme für die auskömmliche Finanzierung steht. Und dass die Weiterführung dieser Strategie in einer gesetzlichen Verankerung mündet,
sagt Ute Lewitzka von der Gesellschaft für Suizidprävention. Mit anderen Worten, der Gesundheitsminister ist nun gefordert, ein Gesetz vorzulegen und für ausreichend Geld zu sorgen. Denn viele Organisationen und Verbände kritisieren, dass bestehende Informations- und Beratungsangebote oft unterfinanziert seien und da nicht das leisten können, was nötig wäre.
Und sollten Sie selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein oder jemanden kennen, der sich in einer solchen persönlichen Krisensituation befindet, finden Sie rund um die Uhr Hilfe bei der anonymen Telefonseelsorge unter der Nummer 0800 3x1 0 3x1 oder im Internet unter telefonseelsorge.de. Wir kommen zum nächsten Thema. Dass die katholische Kirche im Rekordtempo Austritte zu verzeichnen hat, das ist mittlerweile bekannt. Die Rückgewandtheit, der sexuelle Missbrauch, in der Summe wiegt das für viele Menschen mittlerweile schwerer als etwa die karitative und soziale Arbeit, die die Kirche immer wieder gerne in den Vordergrund stellt. Aber auch die evangelische Kirche verliert Mitglieder. 380.000 Menschen traten im letzten Jahr aus. Weiter Rekordniveau. Florian Breitmeier.
Damit verzeichnet die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, einen anhaltend starken Rückgang bei den Mitgliederzahlen. Auch die Einnahmen aus der Kirchensteuer sinken. Neben den rund 380.000 Ausgetretenen meldeten die evangelischen Landeskirchen rund 340.000 Sterbefälle. Dem stehen 140.000 Taufen und 20.000 Aufnahmen in die Kirche gegenüber. Die Gesamtzahl der Protestantinnen und Protestanten in Deutschland sinkt damit auf nun 18,56 Millionen, teilte die EKD in Hannover mit. Vor 10 Jahren gab es bundesweit noch mehr als 22 Millionen evangelische Christinnen und Christen. Die amtierende EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Feers rief dazu auf, sich den Tatsachen zu stellen. Die Kirche werde kleiner und ärmer, doch auch mit weniger Mitgliedern bleibe es die Aufgabe der Kirche, sich für Nächstenliebe, Menschlichkeit und die Weitergabe des christlichen Glaubens einzusetzen, sagte Bischöfin Feers. Ein deutliches Minus gab es auch bei den Einnahmen aus der Kirchensteuer. Laut jüngster Kirchensteuerstatistik lag das Gesamtaufkommen in 2023 bei 5,9 Milliarden Euro. Das sind mehr als 5% weniger als im Vorjahr.
Wir kommen ins Saarland und blicken auf die Lage der saarländischen Handwerksbetriebe. Trotz der schwierigen Gesamtsituation aktuell in der Wirtschaft geht es den Handwerkern insgesamt noch gut. Das geht aus den Ergebnissen der Frühjahrskonjunkturumfrage der Handwerkskammer des Saarlandes, kurz HWK, unter rund 1800 Betrieben hervor. Aus diesem Grund hat sich Lisa Christel aus der SR-Wirtschaftsredaktion mal mit einer Geschäftsführerin eines saarländischen Handwerksbetriebes unterhalten.
Wer Handwerk sagt, denkt an Baustellen und körperliche Arbeit. Nicht zuerst an Frauen. Das mag ein Klischee sein, aber besonders bekannt ist das Handwerk nicht für seine hohe Frauenquote. Und trotzdem gibt es sie auch dort. Geschäftsführende Inhaberinnen in der männerdominierten Branche. Eine von ihnen ist Handwerksunternehmerin Stefanie Klippel. Sie führt einen Elektromontagebetrieb in dritter Generation.
Also ich erinnere mich noch gern an die ersten Bausitzungen. Da wurde man schon halt auch, ich will nicht sagen belächelt, aber man wurde halt schon angeschaut und man wurde hinterfragt. Es war auch so immer bei mir im Kopf, oje, wie ich auch der Betrieb jetzt alleine übernommen habe, oje, jetzt guckt jeder und wie kriegt das Mädel das jetzt hin?
Doch aus diesem Grund macht sie sich schon lange keine Gedanken mehr. Das Geschäft läuft offensichtlich auch sehr gut.
Unsere Auftragsbücher sind voll. Wir sind weit bis fast zum Ende des Jahres ausgelastet, also fehlt nicht mehr viel. Anfragen stehen schon in der Pipeline. Also ich denke, die Prognose für dieses oder auch für die Zukunft wird gut sein, auf jeden Fall. Also ich denke, dass wir immer Arbeit haben werden.
So wie dem Saarbrücker Betrieb Klippel und Wolf geht es aktuell laut einer Umfrage der Handwerkskammer des Saarlandes vielen Betrieben. Aktuell gehen 19% der befragten Unternehmen von besseren, 68% von gleichbleibenden und nur 13% von schlechteren Geschäften aus. Insgesamt bewertet die Handwerkskammer die aktuelle Geschäftslage positiv, so der neue Hauptgeschäftsführer Jens Schmidt.
Wir sind positiv gestimmt. Die Situation ist, wenn man sie vergleicht mit anderen Bundesländern und auch in ganz Deutschland, für das Saarland sehr zufriedenstellend. Das liegt an der guten Auftragslage, die wir momentan noch haben, beziehungsweise die Betriebe und mit der wirtschaftlichen Entwicklung in den Betrieben.
Damit halte sich die Stimmung im saarländischen Handwerk im Vergleich zum Vorjahr stabil. Die größte Sorge sei allerdings der anhaltende Fachkräftemangel, wie HWK-Präsident Bernd Wegner mehrfach betont hat.
Fachkräftemangel ist das große Problem. Wir brauchen ganz dringend junge Menschen, die sich für das Handwerk entscheiden. Wir haben einen hohen Bereich an Fachkräften, die in den nächsten Jahren aus den Unternehmen ausscheiden werden, sodass das unser ganz großes Problem ist. Wir haben einen Stau, was die Übernahme von Unternehmen angeht.
Auch das spiegelt Unternehmerin Klippel wider. Aktuell beschäftigt sie in ihrem Unternehmen 23 Personen, darunter 5 Auszubildende. Gerade diese jungen Nachwuchskräfte zu halten, scheint aber immer schwieriger.
Ich sehe es halt wirklich auch als Problem, das Handwerk, egal welches Gewerk es jetzt ist, das Handwerk bildet aus, steckt viel Herzblut da rein. Ich meine, gerade in so kleinen und mittelständischen Betrieben ist es jetzt nicht so, dass der Azubi eine Nummer ist. Man bildet mit Herzblut aus und die Industrie greift ab.
Denn mit den Löhnen der Industrie könne ihr Betrieb nicht mithalten. Ein Grund mehr, auch den Frauenanteil hochzubekommen, so Klippel. Sie rät jungen Unternehmerinnen aus ihrer eigenen Erfahrung.
Ja, man soll halt einfach authentisch und bodenständig sein, seine Arbeit gut machen, einfach vorangehen. Es geht nicht anders.
Der Bericht von Lisa Christel. Sie wurden während der Corona-Pandemie dringend benötigt und waren regelmäßige Anlaufstellen für uns alle, die Corona-Testzentren. Weil es schnell sehr viele davon geben musste, nutzten aber auch Betrüger die teils unübersichtliche Lage aus, um mit dem Betrieb solcher Zentren das schnelle Geld auf Kosten der Staatskasse zu machen. Jetzt wird erstmals im Saarland der Betreiber eines Corona-Testzentrums wegen Betruges vor Gericht sitzen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 24-jährigen St. Ingberter und 2 Mitbeschuldigte erhoben. Da einer der Angeklagten zur Tatzeit erst 18 Jahre alt war, findet der Prozess voraussichtlich vor der Jugendkammer des Landgerichts statt. Mehr von SR-Inforeporter Thomas Gerber.
Der 24-jährige Luigi S. hatte sich nach mehreren Hausdurchsuchungen Ende 2022 zunächst vermutlich nach Italien abgesetzt, konnte dann aber vor wenigen Wochen in St. Ingbert festgenommen werden. Hier hatte er auch seine beiden Testzentren betrieben und das große Geld gemacht. Zwischen Dezember 21 und Juli 22 hatte er gegenüber der KV rund 80.000 Corona-Tests abgerechnet und dafür rund 1 Million Euro kassiert. Nur ein Bruchteil der Tests soll aber tatsächlich stattgefunden haben, nach SR-Informationen nur etwa jeder 20. Den beiden Mitangeklagten, dem damals 18-Jährigen und einer 38 Jahre alten Frau, wird jeweils Beihilfe vorgeworfen, sie hatten offenbar den Papierkram erledigt. Im Saarland sind zahlreiche ähnlich gelagerte Verfahren noch am Laufen. Ende vergangenen Jahres berichtete die Staatsanwaltschaft von 120 Testzentren, in denen betrogen worden sein soll.
Und zum Ende zum Sport auf die andere Art und Weise. Nach den Halbfinalspielen in der UEFA Champions League dürften sich neben den Fans vor allem diejenigen gefreut haben, die an den Sportereignissen Geld verdient haben. Und dieses Mal sind damit nicht Spieler, Vereine oder Verbände gemeint, sondern Sportwettenanbieter, für die es heute am Bundesgerichtshof eigentlich einen Dämpfer hätte geben sollen. Die Rückzahlung von Verlusten aus möglicherweise illegalen Sportwetten sollte verhandelt werden. Der österreichische Revisionskläger Betano zog das Verfahren aber zurück. Und warum das jetzt Türen und Tore für weitere Klagen öffnet und der Dämpfer damit vielleicht sogar noch größer werden könnte, das sagt Ihnen jetzt Davide Didio.
Es ist kein Geheimnis, dass sportliche Großereignisse, Sponsoren, Vereinen und vielleicht auch dem ein oder anderen Gastwirt immense Einnahmen bescheren. Doch auch Wettanbieter verdienen an einem Fußballabend kräftig. Professor Christian Deutscher von der Uni Bielefeld kennt den Sportwettenmarkt und weiß, um welche Summen es da geht.
Wir reden da ungefähr von 7% Marge. Das hat sich stark geändert, seitdem der Wettbewerb stärker geworden ist. Wir entsprechend die auch Online-Anbieter haben, die gegeneinander antreten und man relativ leicht auch zu der Konkurrenz wechseln kann als Wettender. Entsprechend haben wir hier einen Rückgang dieser Margen über den Zeitverlauf, aber natürlich auch ein höheres Marktvolumen.
Vor allem nach der Legalisierung der Sportwetten in Deutschland im Jahr 2021 ging es für die Branche bergauf. Die Umsätze stiegen in dem Jahr auf rund 9,2 Milliarden Euro. 2023 hat die Branche mit rund 7,7 Milliarden Euro etwas weniger umgesetzt. Für Kritikerinnen und Kritiker allerdings noch immer zu viel, denn für sie steht das Thema Sucht im Fokus. Auch Professor Deutscher sieht darin eine gewisse Gefahr.
Ein bisschen anders ist es natürlich bei den Sportwetten, weil da das Gefühl besteht, dass man letztendlich auch das Ganze beherrscht. Man hat einen gewissen Informationsvorsprung, denkt man zumindest, und vermutet, dass man diesen Informationsvorsprung gegenüber dem Buchmacher zu Geld machen kann.
Sportwetten sind in Deutschland deshalb seit 2021 reguliert. Ohne Lizenz dürfen Anbieter wie Tipico, bwin oder Bet365 also keine Wetten anbieten. Getan haben sie es zum Teil allerdings trotzdem, was den Wettanbietern nun zum Verhängnis werden könnte. Denn ein Spieler hat den Wettanbieter Betano verklagt und eine Rückzahlung seiner Wetten eingefordert, weil Betano zu diesem Zeitpunkt keine Lizenz hatte. Das Oberlandesgericht Dresden hat dem Spieler recht gegeben. Die Wette war illegal. Betano hat daraufhin jedoch Revision eingelegt, womit der Fall an den Bundesgerichtshof ging. Kurz vor der Urteilssprechung des BGH hat Betano zurückgezogen. Das heißt, der Kläger bekommt jetzt wahrscheinlich sein Geld zurück. Und viele andere auch, wenn die Wetten illegal waren. Für die Wettanbieter heißt das:
Auf diese wird nun eine Klagewelle ungeahnten Ausmaßes zukommen, weil natürlich Millionen Menschen in Deutschland an Sportwetten teilgenommen haben, gewettet haben, teilweise in einem ganz kleinen Umfang, teilweise aber auch in riesengroßen Umfängen. Wir reden davon, dass Leute 6- oder 7-stellige Beträge verloren haben, teilweise ihr gesamtes Erspartes bei diesen Sportwetten draufgegangen ist.
Igor Vaseljevic hilft den Wettenden, auf solche Rückzahlungen zu klagen. Neben dem Image-Schaden, so Vaseljevic, dürfte es nun also auch einen finanziellen Schaden für die Branche geben.
Millionen Kunden haben nun die Möglichkeit, da ihre Verluste zurückzuverlangen. Das wird finanziell so erfolgreichen Unternehmen wie Tipico, bwin und Co. natürlich auch sehr wehtun. Und ja, es wird sich zeigen, wie groß der Impact auf diese Unternehmen sein wird.
Ob es nun wirklich zu Rückzahlungen im großen Stil kommt, wird sich zeigen. Sich gegen Rückzahlungen zu wehren, dürfte allerdings schwierig werden.
Und damit schauen wir zum Ende der Sendung noch auf die Wetteraussichten. In der Nacht bleibt der Himmel weiterhin bewölkt. Es kommt zu weiteren Regenfällen, die teilweise länger anhalten können und mitunter auch zu Schauer werden können. Am Freitag dann Wenn der Regen am Morgen abgezogen ist, wird es erstmal kurz trocken. Zeitweise kommt dann auch noch die Sonne raus. Am Nachmittag ziehen dann aber wieder vermehrt Schauer übers Saarland. Die Höchstwerte dann 13 bis 17 Grad. Und das Wochenende beginnt dann wechselhaft am Samstag, ebenfalls mit gelegentlichen Schauern bei maximal 14 bis 19 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Florian Mayer am Mikro. Ihnen, der Technik und der Redaktion, vielen Dank. Sarah Sassou steht im Studio gegenüber schon bereit und begrüßt Sie dann gleich zur SR2-Abendmusik. Dabei viel Vergnügen. Tschüss.